Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 68. Heute legen wir, glaube ich, ziemlich viele Sachen weit aus. Das Thema wird Jörg gleich vorstellen. Ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik aus Hannover. Wir zeichnen auf am 9.8., also schon Dienstag, nachmittags. Es ist sehr warm hier bei mir im kleinen privaten Homeoffice-Studio. Bei Jörg, läuft der Schweiß, Jörg, oder noch nicht?
Nö, hier läuft kein Schweiß. Ich habe mein Büro ist im Hinterhof. Es ist um 14 Uhr noch keine Sonne hingekommen. Das lässt sich noch gut aushalten, die nächste gute Stunde. Von daher freue ich mich auf unser heutiges Gespräch. Es gibt einen kleinen Service-Hinweis. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt als Dauerrubrik machen, aber es gibt tatsächlich ein ganz interessantes Urteil Landgericht Bochum schon von Anfang des Jahres. Also ich kann es bislang nicht. 8.000 Euro Schmerzensgeld. Das ist die höchste Summe, die ich kenne. Und zwar für die unberechtigte Weitergabe personenbezogener Daten im Konzern. Das führt schon so ein bisschen in die Richtung von unserem heutigen Thema. Es geht um das Erheben von Daten, es geht um die Zweckbindung, es geht um Rechtsgrundlagen, hier insbesondere das berechtigte Interesse, und die große Überschrift bei dem Ganzen ist, wie geht man mit Kundenprofilen um? Das heißt also, was darf ein Unternehmen da machen? Wo sind die Grenzen? Was kann ich als Betroffener da machen? Und das ist natürlich im Bereich der Online-Werbung ein großes Thema. Aber auch zum Beispiel in Unternehmen, also im CRM zum Beispiel, wo die ganzen Daten zusammengetragen werden, ist halt ständig die Frage, was darf ich denn da zusammentragen? Darf ich zum Beispiel die Kundeninformationen, die ich habe, mit Daten von außen abgleichen? Das ist unser heutiges Thema. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, natürlich völlig überraschend. Und unser heutiger Gast ist zur Abwechslung mal kein Jurist, das freut vor allen Dingen Holger, denke ich. Herzlich willkommen, David Pfau. Grüß dich, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Hi David.
Ich darf dich kurz vorstellen, du bist Head of Data and Privacy bei Conreri Digital Development GmbH in Hamburg. Kannst du vielleicht gleich kurz erzählen, was die so machen. Hast aber erst, dein Werdegang ist, dass du erstmal eine kaufmännische Ausbildung bei einem Medienunternehmen gemacht hast und dann Wirtschaftspsychologie studiert hast und dich dann tatsächlich in den Bereich Datenschutz reingefuchst hast. Und ich erlebe dich ja bisweilen in irgendwelchen Sitzungen und da erlebe ich dich immer als Experten in der Branche. Und du bist unter anderem Dozent an der German Business Faculty der Kaplan Business und, oh Gott, das ist alles so lang, an der Accountancy School in Hongkong, auch ganz interessant. Bist Mitautor des Rechtshandbuchs Datenschutz im Internet, Herausgeber Schwartmann und andere, und was gerade publiziert wird bei Beck. Und ja, herzlich willkommen nochmal, David. Schön, dass du da bist. Wie wird man denn als Wirtschaftspsychologe Datenschutzfachmann?
Das ist eine gute, vielen Dank für die einleitenden Worte. Grundsätzlich habe ich früh gemerkt, dass das Thema Datenschutz doch immer mehr auch ganz konkret auf die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen durchschlägt. Und da fand ich es sehr spannend, diese ganzheitliche Perspektive darauf anzuwenden und schauen, wie eben Regulation und insbesondere digitale Geschäftsmodelle und Organisationen sich aufeinander einwirken und wo es da doch noch Möglichkeiten gibt, auch aus dem Datenschutz USPs rauszuschlagen und zu finden für Unternehmen.
Sag mal, wenn du kein Jurist bist, du hast aber trotzdem, so ähnlich wie ich wahrscheinlich, zwangsweise sehr, sehr viel mit Paragraphen und Jura zu tun. Ne?
Und mit Juristen vermutlich sogar noch.
Das auch noch mit Juristen. Das, aber du machst es dann auch so eher autodidaktisch oder gehst da an die Uni und belegst Kurse? Oder wie machst du dich da fit in dem Bereich?
In der Tat muss ich das ein oder andere mal klarstellen, dass ich dann kein Jurist bin in Meetings, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Ja, ich habe mir das auch sehr über die Arbeit angeeignet und über konkrete Fragestellungen bei meinem vorherigen Unternehmen. Und es ist ja durchaus spannend, auch als Nicht-Jurist auf diese Themen zu gucken, weil es ja doch auch immer mehr eine Art Übersetzung und einen Brückenbau zwischen diesen Themen Recht, Wirtschaft und Technik braucht. Und da diese Übersetzungsleistung auch sehr geschätzt wird bei Mandanten.
Und auch bei unseren Leserinnen und Lesern von der CT übrigens, das ist ja, da haben wir gar nicht so unähnliche Jobs, weil meine Arbeit ist es ja als Redakteur, Jörgs juristische Abhandlungen ins Deutsche zu übersetzen und den Lesern so irgendwie schmackhaft und lesbar zu machen.
Entschuldigung, genau, Jörg, das musste jetzt. Aber Holger musste gerade wieder einen Artikel von mir bearbeiten und hat da wahrscheinlich wie immer schwer gelitten, insbesondere unter den Passivkonstruktionen, die man, glaube ich, aus dem Juristen nicht mehr rauskriegt. Ich kann es nicht anders, ehrlich nicht. Also ich höre mal die Passive raus.
Also wenn ich mal ganz ehrlich, ne, Jörg, dann doch auch mal ein Lob an dich. Also wenn man deine Texte liest im Vergleich zu dem, was ich teilweise an Schriftsätzen, ich meine, ich lese ja nicht so viele Schriftsätze, aber ab und zu kommt es halt schon mal vor oder auch Urteile, wo dann eigentlich nur noch Passivkonstruktionen sind drin, da sträuben sich mir natürlich schon die Haare. Und verglichen dazu bist du dann schon im oberen Mittelfeld.
Okay, das beruhigt mich. Etwas aktiviert quasi. David, nutzen dir deine Kenntnisse aus der Psychologie auch im Bereich Datenschutz?
Ja, in der Tat. Also einerseits ist es natürlich immer spannend, auch zuerst mal für das Datenschutzthema die Mitarbeiter, die Beschäftigten in dem Unternehmen gewinnen zu können und aufzuzeigen, dass ein frühzeitiger Kontakt mit dem Datenschutzbeauftragten möglicherweise für alle Beteiligten sinnvoll ist und eben nicht gerade bei digitalen Projekten zum Schluss hinzugeholt wird und als Blockierer erlebt, einerseits. Und andererseits wird beim Datenschutzthema natürlich auch die Nutzerbrille und die Brille des Betroffenen immer wichtiger und da helfen in der Tat grundlegende psychologische Kenntnisse definitiv weiter.
Bist du dann auch für sowas wie Konfliktmanagement zuständig oder sowas und irgendwie Streitschlichtungen, wenn da so Interessen aufeinanderprallen im Unternehmen? Also wir haben das ja hier im Podcast auch schon öfter mal besprochen. Anna Cadillo war zum Beispiel mal da, die macht ja auch, Jörg, ne, glaube ich, so eine Art Mediation dann in Unternehmen, wenn da Abteilungen aufeinanderprallen, IT und Datenschutzbeauftragter und Konzernspitze oder sonst irgendwie. Ist das auch ein bisschen dein Job dann, David?
Ja, ich würde schon definitiv sagen, dass die kommunikativen und Streitschlichterfähigkeiten auch im Job des Datenschutzbeauftragten zunehmen und dass es auch immer entscheidender wird, einerseits im Unternehmen, aber natürlich auch, kommen wir sicherlich später nochmal dazu, auch im Kontakt mit den Aufsichtsbehörden. Da ist ja auch am Ende des Tages viel Strategie und Taktik neben den inhaltlichen Freistellungen dabei.
Ein Aufsichtsbehördenflüsterer. Ja, schön. Fangen wir mal an und wir haben heute es gibt gerade wahnsinnig viele interessante Bußgelder. Wir haben heute eins gewählt, was schon mal eigentlich nehmen wir ein anderes Thema, also etwas, was nicht aus dem Bereich ist, wo wir drüber reden wollen. Heute haben wir eins genommen, was da sehr gut passt, weil es zum einen interessant ist und zum anderen eben auch eine prima Einführung in unser Thema ist. Unser heutiges
Das Bußgeld der Woche.
Hat getroffen die Hannoversche Volksbank und dementsprechend wurde es ausgesprochen von der niedersächsischen Aufsichtsbehörde, also unserer Heimaufsichtsbehörde. Es hat eine Höhe von 900.000 Euro, also auch ganz üppig. Und es ist noch nicht rechtskräftig, also da wird es sicherlich auch spannend sein zu sehen, ob es da tatsächlich ein Verfahren hinten noch dran gehängt wird. Was war passiert? Das Unternehmen, also die Volksbank, hatte Daten von aktiven, aber auch von ehemaligen Kunden und Kundinnen ausgewertet, und zwar ohne, dass dafür eine Rechtsgrundlage vorhanden war. Insbesondere gab es keine Einwilligung. Was hatten die gemacht? Die haben das digitale Nutzungsverhalten analysiert, haben das zum Beispiel das Gesamtvolumen von Einkäufen in App-Stores ausgewertet, die Häufigkeit der Nutzung von Kontoauszugsdruckern, Gesamthöhe von Überweisungen. Dazu hatte man sich zu einem Überfluss noch eines Dienstleisters bedient. Und also mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die Daten auch nochmal im Dritten gegeben. Und das Ganze wurde dann auch zu einem Überfluss noch mit den Daten einer Wirtschaftsauskunftei abgeglichen und von dort angereichert. Also es ist hier ein nicht ganz seltener Fall, dass man bestehende Daten A auswertet und B dann eben auch noch anreichern möchte. Und was da erlaubt ist, das wollen wir uns gleich anschauen. Hier ging es der Bank darum, Kundinnen zu identifizieren, die eine erhöhte Neigung für digitale Medien hat und diese verstärkt auf elektronischen Kommunikationswegen anzusprechen. Es gab tatsächlich den Versuch, den Kunden vorab Informationen, oder sie haben es sogar gemacht dazu, Informationen zuzuschicken, aber da waren keine Einwilligungen mit drin. Also die wurden durchaus informiert, aber es wurde eben nicht auf eine Einwilligung gesetzt. Und die Aufsichtsbehörde ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es dafür keine Rechtsgrundlage gibt, weil, wie gesagt, eine Einwilligung haben wir nicht. Und der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F ist nicht anwendbar. Berechtigtes Interesse, dazu kommen wir sicherlich gleich auch noch, dürfte zwar auf Seiten der Bank vorhanden gewesen sein, aber spätestens im Bereich des Abgleichs mit dem Interesse der Betroffenen kann man hier eben zu dem Ergebnis, dass das Interesse der Betroffenen überwiegt und dass das Ganze nicht erlaubt war letztendlich. Zugunsten des Unternehmens hat man beigezogen, dass die das die Auswertung nicht weiterverwendet haben und dass die sich sehr kooperativ wohl gezeigt haben. Ja, das ist, glaube ich, so im Wesentlichen das Bußgeld. Die LFD Niedersachsen hat noch darauf hingewiesen, dass es eben ein Fall, der häufig vorkommt. Das können sicherlich David und ich auch uns aus der Praxis bestätigen, dass es solche Ideen und solche Versuche sehr häufig gibt und auch Ideen, die bestehenden Daten A zusammenzuführen und B dann möglichst noch anzureichern. Aber das ist juristisch ausgesprochen schwierig. Genau, wie gesagt, nicht rechtskräftig. Spannend, was draus wird. David, das sind so Fälle, denen du auch häufig begegnest, nehme ich an, in deinem Alltag.
Ja, in der Tat, da steckt ja auch eine ganze Menge an diversen Themen drin. Du hattest ja angesprochen, einen Dienstleister, der eingesetzt wird, wo man sich fragen kann, welches datenschutzrechtliche Verhältnis dort bestand. Dann die Auseinandersetzung des berechtigten Interesses und, wie ja doch häufig zu sehen, die Nichtschätzung dieser Rechtsgrundlage durch die Aufsichtsbehörden. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich hier gerne ansprechen würde. Die Direktwerbung kann ja durchaus ein berechtigtes Interesse eines Unternehmens sein. Und ich würde auch pauschal nicht einfach sagen, dass diese Rechtsgrundlage für Verarbeitung im werblichen Kontext nicht herangezogen werden kann. Da wird ja auch immer auf die vernünftige Erwartungshaltung des Betroffenen abgestellt. Und da sieht ja die Behörde es so, dass der Betroffene eben nicht erwarten kann, dass der Verantwortliche Daten auswertet und eben schaut, welche Interessen beispielsweise vorliegen. Da würde ich dann doch gern widersprechen. Ich denke, objektiv betrachtet haben Nutzer und Kunden von Unternehmen wissen durchaus, dass die Daten auch dazu verwendet werden, passende Werbung beispielsweise per Post oder dergleichen zuzuschicken.
Also da muss ich mal einwerfen, wenn ich jetzt lese, was sie alles getrieben haben. Also sie haben natürlich App-Verhalten ausgewertet, aber sie haben auch offensichtlich ja Kontobewegungen analysiert. Ne? Also analysiert und dann wahrscheinlich, wenn ein Dienstleister eingeschaltet war, dann auch noch die Kontenbewegungen an den Dienstleister weitergegeben. Da muss ich ehrlich sagen, ich würde das von meiner Bank nicht erwarten. Ich würde es befürchten. Sagen wir es mal so. Also ich würde befürchten, dass sowas im Hintergrund ablaufen kann. Also ich finde das jetzt nicht besonders überraschend, dass das tatsächlich passiert. Ich würde es nur von einer lokalen Volksbank wirklich nicht erwarten, dass die sowas tatsächlich tun. Und deswegen finde ich das für mich, ich fände es schon doch nicht erwartbar in dem Fall. Und dann hat die Aufsichtsbehörde gesagt, das ist ja eine Abwägungssache. Ne? Also das berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage kann natürlich gelten. David, du wirst die Waage wahrscheinlich dann eher in die Richtung der Bank fallen lassen, aber die Aufsichtsbehörde hat halt einfach die Waage andersrum fallen lassen und hat gesagt, das berechtigte oder beziehungsweise das Interesse und die Erwartbarkeit der Datenverarbeitung der Kunden der Bank wiegt höher als das berechtigte Interesse der Bank selbst.
Ja, wunderbar, dass du das Thema nochmal ansprichst. Da sieht man ja auch durchaus, wie solche Abwägungen subjektiv anders empfunden werden können. In dem Fall ist natürlich pikant, dass ja auch Daten aus anderen Quellen noch hinzugezogen wurden. Von dem her würde ich jetzt, wenn man das mal auf die Praxis ein bisschen abstrahiert, durchaus ein berechtigtes Interesse der Direktwerbung und der Nutzung der bestehenden Daten der Kundenbeziehung sehen. Auch möglicherweise auf Stufe 2, wenn man das so abwägt, die Notwendigkeit für diese Verarbeitung sehen. Aber wenn man sich dann natürlich anschaut, ob die Interessen des Kunden in dem Fall überwiegen, kann man sicherlich insbesondere durch die Anreicherung durch Drittquellen, weil das wird ja definitiv nicht erwartet, eben durchaus auch dazu kommen, dass das berechtigte Interesse hierfür nicht ausreicht. Ich denke, das hat auch mit dem später noch zu diskutierenden Thema der Zweckbindung und auch der Informiertheit des Kunden in dem Fall massiv zu tun, auf welche Ergebnisse der Bewertung man da kommt.
Ich fasse noch mal kurz diesen 6 Absatz 1 F zusammen, weil es vielleicht nicht jeder also Datenschutzprofi ist. Das ist so der Auf. Wir haben, glaube ich, mal eine eigene Folge auch dazu gemacht. Das ist so der Auffangtatbestand in der DSGVO, der letztendlich auf eine Interessenabwägung hinausläuft. Auf der einen Seite habe ich das Interesse des Datenverarbeiters. Da sind keine besonders hohen Anforderungen dran zu legen. Das muss irgendwie der Rechtsordnung entsprechen. Also Direktwerbung ist hier auch ein völlig legitimes Interesse auf der einen Seite. Dann muss das Ganze erforderlich sein. Ja, hätte ich hier auch auf Anhieb kein großes Problem mit. Und dann kommt halt der spannende Punkt, wo wir dann zu der Abwägung kommen. Nämlich ist es tatsächlich so, dass das Interesse desjenigen, dessen Daten hier verarbeitet werden sollen, nicht im Einzelfall überwiegt. Und da kann man natürlich zu völlig unterschiedlichen Meinungen kommen, wie wir gerade sehen, ne? Also ich wäre hier wahrscheinlich so das ist auch ein Battleground, muss man auch einfach so sagen, ne? Ich wäre hier so in so einem mittleren Bereich zwischen euch beiden. Ich würde sagen, ich finde das nicht grundsätzlich schlimm, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen meine Kaufhistorie die sie sowieso haben, die sie so auch haben müssen, meine Kaufhistorie auswertet zum Beispiel und mir entsprechende Sachen schickt, finde ich das jetzt nicht schlimm. Wo ich allerdings eher bei Holger wisse, ist, dass meine Bank zum Teufel die Finger von meinen Bankdaten lassen soll. Also das geht überhaupt nicht, das würde ich auch nicht erwarten. Und das Zusortieren von Daten finde ich auch kritisch. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal im Detail drauf hin. Holger, du wolltest was ergänzen?
Ja, also ich finde es deswegen nicht erwartbar, weil ich würde es sofort für erwartbar halten, wenn ich jetzt bei einem Shop einkaufen würde, dass der mein Kaufverhalten analysiert, würde ich sofort erwarten. Aber die Bank ist ein finanzieller Mittler zwischen dem Shop oder zwischen den Shops und mir, die das Geld hin und her schiebt. Und von der erwarte ich nicht, dass die das Geld hin und her schieben beobachtet, analysiert und daraus inhaltliche Schlüsse über mein Kaufverhalten schließt. Also das finde ich schon noch eine Stufe anders, als wenn jetzt ein Shop irgendwie arbeitet. Ich habe noch eine Frage dazu, generell.
Ich wollte kurz noch vorher was ergänzen, weil wir die ganze Zeit auf diese Erwartbarkeit, David, dann auch gleich sofort du, auf diese Erwartbarkeit rumhalten. Das ist tatsächlich sowohl in der juristischen Literatur als auch von Seiten der Aufsichtsbehörden ein ganz wichtiger Punkt, wo man hat gesagt, kann der User das erwarten oder kommt das für ihn völlig überraschend, ne, um zu bestimmen, wie sein Interesse ist. Und je erwartbarer das ist, desto höher ist geht die Waage dann in Richtung Verarbeiter. So.
Ich habe nur noch eine generelle, Verständ nur noch eine kurze Verständnisfrage ergänzend. Wenn die Bank jetzt eine schriftliche oder eine informierte Einwilligung sich eingeholt hätte mit dem Infoschreiben, was sie wohl offensichtlich rausgeschickt hat, dann wäre sie jetzt komplett aus dem Schneider, oder? Dann hätte sie ja die Rechtsgrundlage.
Grundsätzlich wäre die Einwilligung sicherlich eine Rechtsgrundlage, die hier herangezogen werden kann. Da wäre es dann einfach nur grundsätzlich eben wichtig drauf, auch den gesamten Sachverhalt abzubilden, also auch sich Gedanken über das Thema der Anreicherung zu machen. Also sicherlich keine unkomplexe Einwilligungserklärung jetzt für den vorliegenden Sachverhalt. Vielleicht um die Position auch als Praxistipp nochmal ein Stück weit zu harmonisieren. Ich denke, es ist wichtig festzuhalten, dass das berechtigte Interesse gleichwertig zur Einwilligung als Rechtsgrundlage ist und dass man viel mit dem berechtigten Interesse als Unternehmen anfangen kann und viele Verarbeitungen darauf stützen, aber es auch zur Wahrheit gehört, dass berechtigtes Interesse eben nicht immer so als Notnagel herangezogen werden sollte, sondern auch eine fundierte schriftliche Abwägung vor der Verarbeitung stattfinden soll. Und dann bin ich auch guter Dinge, wenn man transparent darstellt, was man tut bei Erhebung der Daten oder dann im Nachgang, sollten die Daten Bestandsdaten sein, da schauen wir uns ja gleich das Thema Zweckbindung auch noch an, dann denke ich, ist da viel möglich und es kommt auch heutzutage darauf an, dieses Datenschutzthema von Anfang an bei Geschäftsmodellen mitzudenken, dass genau sowas hier verhindert wird und nicht passiert. Weil es kann ja durchaus eine Presse geben. Es kann ja sein, dass gewisse Bankkunden gar nicht schlimm finden, wenn ihre Verhalten ausgewertet werden und sie möglicherweise dadurch Vorteile erlangen, beispielsweise Rabatte oder dergleichen. Aber dann ist es eben auch wichtig, die Nutzer da an der Stelle einfach mal unjuristisch gesprochen auch mitzunehmen.
Würdest du das wollen, dass deine Bank das macht, David? Ich nicht.
Ja, das ist immer so eine Frage.
Das geht heute Morgen. Scheiß an.
Das ist echt bei einer Bank immer so die Frage, wenn man das auf andere Bereiche überträgt, mal nur ein Beispiel, wenn es um eine Autoversicherung geht, dann gibt es ja in Amerika auch schon, dass mein Fahrverhalten beispielsweise, also auf Basis eines Vertragsverhältnisses analysiert wird und dann möglicherweise, wenn ich eben in der 30er-Zone auch nur 30 fahre und nicht 45, eben die Versicherungspolicy sinkt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da betroffene Kunden geben könnte, die offen dafür wären, dass die Daten für einen anderen Zweck verarbeitet werden, wenn sie dadurch Vorteile erlangen würden. Offen gestanden, bei einer Bank hätte ich daran auch kein Interesse.
Also das sind für mich zwei völlig verschiedene Fälle. Also wenn die Bank das ohne mein Wissen tut, also gut, ich habe vielleicht ein Infoschreiben bekommen, aber wer wird es sich durchgelesen haben im Endeffekt, ne, wenn er nicht zu einer Einwilligung aufgefordert wird. Also wenn er nicht per Opt-in ein Kreuzchen setzen muss. Selbst dann liest man es in der Regel ja nicht so durch. Ne? Aber es kann in meinem Interesse sein, dass ich Rabatte kriege, aber dann will ich es vorher wissen. Also wenn jetzt mein Verhalten ausgibt, jeder, der eine Deutschlandcard benutzt zum Beispiel, diese üblichen Rabattkartensysteme, der weiß, was ihn erwartet. Tut mir leid, das ist medial präsent. Jeder weiß, da werden Daten gesammelt, da wird Kaufverhalten ausgewertet über Shops hinweg, über Einkaufszentren hinweg. Da ist das klar. Das ist halt Daten gegen Geld, das, ne? Daten gegen Rabatte. Das wissen die Leute, das ist okay, finde ich. Weil da stimmen sie zu, indem sie diese Karte nutzen. Aber bei der Bank weiß ich es halt nicht. Also wenn alle Banken das machen, das wäre publik, dann hätte ich damit jetzt wieder kein Problem.
Unbenommen, ich bin da völlig bei dir. Mir war nur wichtig zu sagen, nicht generell das berechtigte Interesse für Direktwerbung abzulehnen, nicht generell zu sagen, das ist böse, was da getan wird, sondern eben von Anfang an den Nutzer mitzunehmen und transparent darüber zu informieren und es nicht einfach zu tun. Das ist ja leider häufig das Problem, dass Unternehmen eben nicht ganz sicher sind, ob sie was tun dürfen aus Sicht des Datenschutzes und dann eher für diese Stelle nicht sind, alles vielleicht richtig prüfen zu lassen und auch rechtskonforme Möglichkeiten zu finden, solche Verarbeitung auf Wunsch des Nutzers abzubilden.
Ja, vielleicht kann ich ja eine vermittelnde Ansicht nochmal annehmen. Also ich hätte zum Beispiel kein Problem damit, von meiner Bank analysiert, welche Produkte ich da habe. Und dass ich also zum Beispiel, was ich hätte, Aktien hätte, eine Immobilienfinanzierung oder was man da sonst noch so haben könnte, Gold gekauft, irgendwas. Mich daraufhin anzusprechen, das würde ich wahrscheinlich sogar erwarten. Das fände ich okay. Aber nicht auf meine Kontoauszüge zu gucken. Ich glaube, aber da sind wir uns einig. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind jetzt schon ziemlich, ziemlich tief drin. Ich wollte noch mal ein bisschen zum Thema einführen. Also wir reden über Kundenprofile letztendlich. Und das sind erstmal Datensammlung in Unternehmen zu bestimmten Kunden. Das sind Daten aus unterschiedlichen Bereichen, also Daten, die Bestandsdaten sind, die ich bei der Registrierung kriege. Das sind Stammdaten, das können Daten sein, ob es zulässig ist, werden wir gleich diskutieren. Ne? Das können Daten sein, die da zusätzlich ergänzt sind, aus dem Online-Bereich zum Beispiel. Das können Daten sein, die zusätzlich gekauft sind. Da haben wir schon gemerkt, das ist ein bisschen schwieriger. Das können Daten sein, die zum Beispiel irgendwo abgeglichen sind, also in unserer Branche, Holger. Und David, du kommst ja auch aus der Branche, also aus dem Zeitschriftenbereich, gleicht man zum Beispiel häufig Abo-Daten mal ab mit der Post, um mit dem Zweck halt festzustellen, dass die Hefte auch ankommen, ne, weil sich auch mal Adressen geändert haben zwischendurch. Und da entsteht eben ein Profil des Kunden, was sich aus Stammdaten zusammensetzt, dann häufig natürlich aus der Verkaufshistorie. es kann Tracking-Daten dazukommen. Und in Unternehmen ist natürlich grundsätzlich, insbesondere im Vertriebsbereich, das Interesse groß, so viele Informationen, jetzt erstmal ganz wertfrei gesagt, ne, die datenschutzrechtlich ist das schwierig, so viele Informationen über den Kunden zu sammeln, wie irgendwie möglich, um ihm ein besonders schönes, ich hasse dieses Wort, Kundenerlebnis zu bereiten, ein Verkaufserlebnis. Ich habe das jetzt bei der Vorbereitung immer wieder gelesen. Das ist so ein tolles.
Du sagst es ja auch ganz falsch, das heißt nicht Kauferlebnis, sondern Customer Experience.
Ja, Customer Experience und Customer Journey. Genau, und die muss besonders toll und angenehm verlaufen. Und das ist natürlich datenschutzrechtlich ausgesprochen kompliziert, weil eines der Hauptziele der DSGVO ja letztendlich ist, genau solche umfassende Profilbildung zu vermeiden. Also wenn ich mich an die Entstehungsgeschichte der DSGVO erinnere, dann war das tatsächlich einer der Hauptzwecke, dass man da eben nicht riesige Datenlager haben möchte, wie man sie immer noch unreguliert in den USA hat, auch über deutsche und europäische User gefüttert. Da hat die DSGVO wohl noch nicht so geklappt. Bei normalen Unternehmen in Deutschland, insbesondere im Mittelstand, erlebe ich das schon, dass die da auch ziemlich drauf achten inzwischen. Und dass es so eine völlig hemmungslose Datensammelei eher nicht so häufig gibt. Es gibt so ein paar Beispiele, über die man in der Branche munkelt, ja, aber die kann ich jetzt hier auch nicht sagen. Genau, und darüber wollen wir uns mal unterhalten. David, wie wichtig ist das, möglichst viele Daten aus deiner Praxiserfahrung, aus dem Zeitschriftenbereich, Zeitungsbereich, du kommst ja von Zeitung, möglichst viele Daten über den Kunden zu haben, um ihm eine Customer Journey zu ermöglichen?
Ich sehe da durchaus aktuell eine Veränderung. Also noch vor ein paar Jahren war da absolutes Jäger- und Sammlergehen aktiv. Also ich sammle Hauptsache mal viele Daten und dann überlege ich mir im Nachgang, was ich mit den Daten mache und wie ich die vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt wieder lösche, wenn ich nichts mehr mit den Daten tun darf. Das verändert sich aus meiner Sicht gerade. Natürlich haben Daten einen Wert. Ich denke, das ist eine Binsenweisheit. Aber es wird durchaus aktuell differenzierter, dass auch vor Erhebungsprozessen geschaut wird, was kann ich rechtskonform erheben und welcher Mehrwert bringt mir dieses Datum dann überhaupt. Also ich sehe da durchaus eine Abkehr von diesem Hauptsache mal, wir haben die Daten und dann schauen wir, was wir damit machen, hin zu einem strategischen Blick auf Daten. Und das ermöglicht dann eben auch, dass man in so einer Strategie das Thema Rechtskonformität, Datenschutz, Informiertheit des Nutzers von Anfang an mitdenkt. Und im Kern steht da aus meiner Sicht das Thema Zweckbindung.
Die DSGVO ist da ja überraschenderweise, das wird da auch häufig immer ein bisschen vergessen, gar nicht so feindlich diesem Interesse gegenüber. Es gibt insbesondere den Erwägungsgrund 47, der tatsächlich Direktmarketing auch als berechtigtes Interesse nennt, in dem Bereich, wo wir hier sind. Es ist also so, dass die Väter und Mütter der DSGVO das nicht von vornherein ausgeschlossen haben. Aber die Möglichkeiten sind natürlich endlich, ne? Und als Rechtsgrundlage würde ich, wie gesagt, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, die zwei Bereiche sehen. Das eine ist die Einwilligung, die, wie David ja auch richtig sagt, nicht ganz einfach zu bekommen ist. Zum einen wird es hier relativ schwer zu empfehlen, schwer zu formulieren sein, was man tatsächlich mit den Daten machen möchte. Und zum anderen muss man ja auch mal damit rechnen, dass jemand das liest. Und die meisten Menschen würden wahrscheinlich nicht mit Begeisterung unterschreiben. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gesammelt werden, um ganz viel über sie rauszufinden, um sie dann effektiver bewerben zu können.
Ich denke im Kontext.
Was sagt der Psychologe dazu?
Ja, absolut richtig. Ja, wobei auch das vielleicht ein Schwenk häufig auch aus Verbraucherschutzministerien und auch Aufsichtsbehörden, dass Nutzer beispielsweise gar keine personalisierte Werbung möchten. Und dann schaut man sich Studien und Statistiken an und sieht doch, dass auch ein Teil der Nutzer großes Interesse hat, Werbung zu erhalten, was einen interessiert und nicht einfach mit Werbung, die unrelevant für einen ist, überflutet zu werden. Also ich glaube, da muss man sich auch von diesen Stigmatas und sehr Schubladendenken lösen. Ich glaube, da ist jeder Nutzer und jeder von uns unterschiedlich. Vielleicht nochmal ein Satz. Wir sind ja gerade auch direkt dann zu den Rechtsgrundlagen gesprungen. Häufig, und das sehe ich auch in der Praxis, wird dieses Thema der Zweckbindung und Zweckänderung eine Stufe davor aber völlig vergessen. Der Grundsatz der DSGVO ist ja, dass ich eben Daten immer nur zu einem bestimmten Zweck erhebe und darüber auch den Nutzer vorab transparent informiere. Und beispielsweise kann so ein Zweck ja ein Vertragsverhältnis sein. Dann habe ich diese Stammdaten in meinem CRM liegen. Und jetzt fällt mir vielleicht ein, oh, das sind ja alles interessante Daten. Ich habe neue Produkte, neue Geschäftsmodelle. Ich würde diese Daten eben jetzt möglicherweise auch gern für eine werbliche Ansprache nutzen. Und da ist eben die ganz spannende Frage, ist das noch mit dem ursprünglichen Zweck, mit der ursprünglichen Rechtsgrundlage vereinbar oder ist das eine Zweckänderung, wo ich prüfen muss, ob das überhaupt am Ende zulässig ist, bevor ich überhaupt zu der Frage der Rechtsgrundlage komme?
Zweckbindung, die Menschen, die am Anfang schon die DSGVO oder deren Entstehungsgeschichte mitverfolgt haben, werden sich erinnern, dass das auch einer der meist umstrittensten Punkte bei der Entstehung der DSGVO war. Tatsächlich, das war also so ein bisschen verrufen als Big Data Killer, weil ich natürlich insbesondere im Bereich Big Data es relativ nahe liegt, dass ich da eigentlich Daten zusammenkippen möchte, die für völlig andere Zwecke ursprünglich mal eingesammelt wurden, weil es sammeln ja relativ wenig Leute Daten für Big Data Zwecke tatsächlich. Und da hieß es eben, naja, wir vernichten hier eine ganze Industrie, wenn eben die Nutzung der Daten schon dadurch geblockt ist, dass sie eben dann ursprünglich eben nicht mehr durch diese Zweckbindung für andere Zwecke nutzbar ist. Und tatsächlich sind ja David die Möglichkeiten des Umwidmens der Zwecke in der DSGVO zwar vorhanden, aber auch relativ begrenzt. Ne? Also das heißt, wenn ich das, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, gut, Stammdaten werde ich in der Regel für Folgen der Vertragsdurchführung speichern. Von da ist der Weg jetzt zur Werbung wahrscheinlich nicht sehr wahnsinnig weit. Das wird man vielleicht noch.
Was verstehst du unter Stammdaten?
Stammdaten Name, ist
Adresse, Name, Adresse, Telefonnummer.
Genau. Mhm. Da ist der Weg wahrscheinlich jetzt gar nicht so weit, aber so ein typisches Beispiel ist halt, darf ich die Nutzerdaten aus dem Netz auswerten? Also darf ich insbesondere eben auswerten, wo treibt er sich jetzt beispielsweise mal auf meiner Website rum? Und darf ich die zu den anderen Daten dazu packen? Das ist, glaube ich, immer so ein großes und extrem umstrittenes Thema in den Unternehmen, weil ich ja diese Daten wiederum in der Regel nicht zum Zwecke des Marketings, also IP-Adresse und Co., letztendlich erfasse. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht zulässig, sondern eben zum Zwecke der IT-Sicherheit. Wie komme ich denn da dazu, die einen anderen Zweck zu unterwerfen?
Genau, sehr schönes Beispiel oder auch das Beispiel, ich habe im CRM Kundendaten zur Durchführung eines Vertrages und jetzt bekomme ich eine neue Software, möglicherweise künstliche Intelligenz, die mir beispielsweise dabei hilft, die Kündigungswahrscheinlichkeit zu berechnen. Da ist ja eben eine spannende Frage, ist das eine Zweckänderung des ursprünglichen Zweckes des Vertrages? Wenn wir mal annehmen, es ist ein anderer Zweck, eine Weiterverarbeitung auch als Synonym zur Zweckänderung zu verstehen, dann gilt es zu prüfen, ob die Zwecke kompatibel sind. Und da gibt es aktuell zwei Auffassungen. Entweder sie sind nicht kompatibel, dann brauche ich eine Rechtsgrundlage. Zum Beispiel die Einwilligung des Nutzers wird sich sicherlich in der Praxis sehr schwierig darstellen lassen, hatten wir gerade vorhin kurz erläutert. Oder ich komme zum Ergebnis, der neue Zweck ist mit dem ursprünglichen Zweck kompatibel. Und dann gibt es auch da leider aktuell noch zwei Auffassungen, nämlich die eine sagen, wenn ein Zweck kompatibel ist mit dem ursprünglichen Zweck, dann brauche ich keine Rechtsgrundlage, weil ich hatte ja einen Erstzweck beim ursprünglichen Zweck, darf ich die Verarbeitung dann einfach. Eine andere Auffassung sagt, ich muss zwar die Zweckkompatibilität prüfen, aber brauche trotzdem eine Rechtsgrundlage und bin dann wieder sozusagen zurück auf los und muss mir die Frage stellen, berechtigtes Interesse, Einwilligung, Vertragsbasis. Also es ist durchaus, wenn man es nochmal schrittweise betrachtet, Schritt 1, ist das ein anderer Zweck? Wenn ja, ist der mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar und auf welche Rechtsgrundlage kann ich den stützen? Und mal am Beispiel der Kündigungswahrscheinlichkeitsberechnung von wo ich bestehende Kundendaten nutze, könnte man durchaus dazu kommen. Es ist entweder vielleicht sogar noch im Rahmen der Vertragsbeziehung zu dem ursprünglichen Zweck ist, vielleicht passt es noch. Wenn ich dazu komme, es ist eine Zweckänderung. Ich arbeite aber vielleicht mit Pseudonymdaten. Es sind nur Daten aus einem Topf, also von einer verantwortlichen Stelle. Ich habe mit denen eine Rechtsbeziehung, kann beispielsweise die Berechnung der Kündigungswahrscheinlichkeit als ein anderer Zweck möglicherweise durchaus aufs berechtigte Interesse in der Praxis gestützt werden. Beim Thema, das du gerade ansprichst, Online-Daten mit Bestandsdaten zu verknüpfen, wird sicherlich auch gerade im Kontext der ganzen Rechtsprechung und auch des TTDSG in dem Umfeld schwieriger, das Ganze ohne eine Einwilligung abzubilden. Also in dem Moment, wo mehr Quellen ins Spiel kommen, ist sicherlich sehr, sehr entscheidend zu prüfen, in welchem Rechtsverhältnis stehen die Köpfe oder diese Unternehmen zueinander. Und da werde ich häufig an der Einwilligung nicht vorbeikommen.
In der Einwilligung ist dann aber auch der Zweck genannt, ne? Und das heißt, die Einwilligung, auch die Einwilligung, wenn ich sie einhole, bezieht sich dann nur auf den Zweck, für den die Datennutzung bestimmt ist.
Völlig richtig. Und das ist
Erhebung,
ja genau
nicht Nutzung, Entschuldigung.
Absolut, genau. Das ist ja dieses Zweckthema. In der Regel muss ich eben, bevor ich Daten erhebe, den Zweck festlegen. Und von diesem Zweck leitet sich dann die Rechtsgrundlage ab, zum Beispiel die Einwilligung, in dem der Sachverhalt eben ganz genau der Verarbeitung aufgeführt sein muss, aber auch der Grundsatz der Datenminimierung. Also wenn ich Daten für ein Gewinnspiel erhebe, darf ich eben auch nur die Daten erheben, die ich für diesen Zweck, nämlich die Durchführung des Gewinnspiels, brauche. Und habe da eben auch eine Speicherbegrenzung. Wenn Spiel dann durchgeführt habe, der Zweck ist erloschen, abgeschlossen, muss ich eben die Daten gegebenenfalls auch löschen. Das heißt, ganz wichtig für die Praxis, ich muss mir keine Gedanken über Zweckänderungen und Auswirkungen auf Infopflichten und dergleichen machen. Wenn ich mir schon vor der Erhebung überlege, was ich mit diesen Daten anfangen möchte als Unternehmen, nutzertransparent informiere und eben den Zweck lieber zu Beginn etwas weiter auslege, wie später dann über komplizierte Zweckänderungen nachzudenken. Wie sieht es bei euch in der Praxis aus, Jörg? Beschäftigt ihr euch regelmäßig mit dem Thema Zweckänderung?
Nee, war bislang in meinem Leben nicht so häufig. Also es kam immer mal so auf. Aber man kann das tatsächlich wahrscheinlich an diesem Beispiel, wenn ich drüber rede, rede ich meistens am Beispiel E-Mail-Newsletter. Da finde ich das ganz interessant, weil man natürlich irgendwie die Daten eigentlich nur erhebt, und so tun wir es auch, um den E-Mail-Newsletter zu verschicken. Und die spannende Frage dann eben ist, darf ich das auch zu Marketingzwecken nutzen? Darf ich das zusammenführen? Ist das noch ein ähnlicher Zweck? Da kann man sich wahrscheinlich triftig drüber streiten. Also wir tun es nicht grundsätzlich mit reinen redaktionellen Newslettern. Aber da würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass das letztendlich zulässig ist. Ansonsten stellt sich das tatsächlich häufig in meiner Praxis in diesem Bereich Zusammenführen von Nutzerdaten aus dem Netz, also IP-Adressen und Ähnlichem, wo ich große Probleme habe, was ich eigentlich jetzt in der Beratung eher vermeiden wollte. Ja, also da gibt es immer noch so ein paar ganz, ganz gute Privacy-by-Design-Ansätze, ne, dass ich tatsächlich sage, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wer du bist zum Beispiel. Und da sind wir dann schon bei meinem Thema Online-Werbung, wo das Ganze natürlich auch eine ganz starke Rolle spielt. Das heißt, also mir reicht zu wissen, du bist User 3742 und du interessierst dich für die und die Zwecke. Und da muss ich auch nicht deinen Namen und deine Adresse noch dazu wissen, weil das ist eigentlich nicht das, was mich hier antreibt. Ich möchte dir nur in Anführungszeichen passende Werbung ausspielen, wie man das jetzt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ne? Aber es ist natürlich Praxis so.
Ich denke, das ist auch der Grund, warum dieses Thema Zweckänderung oder Zweckbindung gar nicht in diesem Kontext so häufig diskutiert wird, weil insbesondere, wenn es eben um die Zusammenführung von Bestandsdaten und Online-Daten geht, ich eben gerade im Online-Umfeld häufig eben schon bei einer Einigung bin und dann das Ganze ja eher als eine neue Verarbeitung bewerte und nicht als eine Zweckänderung bestehender Daten. Und ich denke, das hat damit auch zu tun, dass man da in der Praxis noch wenig darüber hört aktuell.
Ja, das würde ich ähnlich sehen. Also, in meiner Erfahrung wären die Grenzen für eine Zweckänderung eher so groß, dass ich eher selten Fälle habe, wo das passt und man dann tatsächlich eher eine neue Rechtsgrundlage suchen muss. Und viele bleiben da ja nicht.
Ich habe das ehrlich gesagt als Konsument, als Nutzer, glaube ich, noch nie erlebt, dass ich eine Nachfrage bekommen habe und eine Bitte um eine erneute Einwilligung, weil sich irgendwelche Zwecke geändert hätten, habe ich, glaube ich, noch nie bekommen. Ihr schon mal? Also, aber wahrscheinlich hätte ich schon mal ein paar bekommen müssen, weil sich Zwecke geändert haben, aber es ist halt einfach nicht erfolgt, ne?
Ich kann mich auch nicht erinnern aus meinem privaten Umfeld, aber da greift ja vielleicht das, was du gerade vorhin gesagt hast, dass man den einen oder anderen Datenschutzhinweis und 20 Seiten auch nicht im Detail liest. Aber es wäre ja wirklich eine explizite Einwilligung, die Zweckänderung in dem Szenario jetzt notwendig, wo du ansprichst. Und das habe ich auch noch nie in der Praxis gesehen.
Nee, da gibt es irgendwie, glaube ich, in der Praxis nur zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es trotzdem und weiß, dass man irgendwie in einem Graubereich ist oder vielleicht sogar in einem Hellrotbereich oder man lässt es. Ne? Also das, dass man dann die User nochmal angeht und nochmal um eine Einwilligung bittet, habe ich zumindest noch nicht erlebt. Das gibt es aber, glaube ich, zunehmend im Bereich, ja, habe ich schon ein paar Mal gesehen zumindest, im Online-Bereich, wo tatsächlich nochmal nachgefasst wird und auch nach dem Cookie-Banner habe ich jetzt schon ein, zwei Mal ein zweites Banner gesehen, wo Daten eingesammelt werden. Und insbesondere sind sie, das kennt ihr sicher auch, sind sie damit einverstanden, spezielle Push-Nachrichten zu bekommen zum Beispiel. Das wäre so ein bisschen ähnliche Geschichte. Und insbesondere beim Einsammeln von Zustimmungen für übergreifende Einwilligungsmöglichkeiten. Ne, da gibt es ja ein paar Anbieter, die versuchen gerade größtmöglich Consent zu sammeln und das auf mehreren Seiten zu verwenden. Und da habe ich jetzt tatsächlich schon zweimal in the Wild so einen Button bekommen, der, das fand ich sehr asozial, ehrlich gesagt, wo meine generelle Zustimmung abgerufen werden sollte, grundsätzlich allem zuzustimmen und das dann zu speichern und grundsätzlich dann immer meine Zustimmung erteilt zu haben für alle zukünftigen Sachen.
Aber da muss ich nochmal nachfragen. Also wenn du sagst, da soll allem zugestimmt werden, ne, so ungefähr, also der Zweck, gibt es denn eine Grenze? Weil David, du hast ja vorhin auch gesagt, als Unternehmen macht man es dann sinnvollerweise so, dass man halt den Zweck, dass man sich vorher die Zwecke überlegt und dann die Zwecke möglichst weit fasst. Aber kann man dann einfach sagen, ja, also ich nenne jetzt mal 10.000 Zwecke, die vielleicht in Zukunft irgendwann mal in Frage kommen und denen soll, das ist ja das, was du sagst, Jörg, ne, dass da quasi für jeden Zweck eine Einwilligung erteilt werden soll im Vorhinein. Darf man das?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage und gerade auch eine heiß diskutierte zwischen der Medienbranche und der ein oder anderen Aufsichtsbehörde. Dahingehend, inwieweit, wie granular die Einwilligung sein muss. Also die Behörden haben da eine aus meiner Sicht sehr Extremposition, die einzelne, und sagen eben, dass in jedem Zweck einzeln granular eingewilligt werden können muss, sonst wäre es nicht freiwillig. Aus meiner Sicht so eine bisschen objektivere Meinung in der Mitte wäre dahingehend, dass ich durchaus in einem Einwilligungssachverhalt, in einer Einwilligungserklärung mehrere Zwecke abfragen darf, solange das noch transparent und informiert für den Nutzer ist.
Nur eine kurze Zwischenfrage. Das würde jetzt bedeuten, ich kriege eine eine Einwilligungsaufforderung und da ist dann eine Liste mit 100 Zwecken und ich kann dann ankreuzen, welchem Zweck ich zustimme und welchem nicht.
100 sind es nicht, aber so eine Reihe von Zwecken, ja, hätte die Behörde da schon gerne, dass du da zustimmst. Und das ist ganz klar auch der Trend. Es gab auch mal die Aussage, gibt's. Krone.at ist gerade das meistgehandelste Beispiel in dem Bereich. Was aus irgendeinem merkwürdigen Grund tatsächlich die Aufsichtsbehörden auch als Vorlage sehen.
Vielleicht ohne dazu arg von diesem Zweckbindungsthema abzudriften, weil wir ja da durchaus noch den ein oder anderen spannenden Punkt auch Richtung Profiling haben, was ja die häufigste Zweckänderung so nach meiner Kenntnis beispielsweise ist. Trotz allem nochmal gesagt, aus meiner Sicht ist es durchaus möglich, in einem Einwilligungssachverhalt für verschiedene Zwecke eine Einwilligung einzuholen, solange das noch transparent und informiert für den Nutzer ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Aus meiner Sicht ist es durchaus für einen durchschnittlichen Nutzer nachvollziehbar, wenn eine Webseite eine Einwilligung zur personalisierten, profilbasierten Werbung beispielsweise einholt. Und ob das jetzt am Ende zwei oder drei Unterzwecke sind oder ein übergeordneter Zweck, ist aus meiner Sicht durchaus auch noch als rechtskonforme Einwilligung, die freiwillig erteilt wurde, vertretbar. Aber auch hier kommt es einfach wieder darauf an, wie hole ich den Nutzer ab, wie informiere ich diesen, und die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen, was diese Granularitätsdebatte aktuell, die auch im Kontext der Pull-Modelle geführt wird, angeht.
Pull-Modelle, auch das kurz übersetzt, steckt wahrscheinlich jeder so drin, sind die auch von Heise praktizierte Möglichkeit in dem Consent-Banner, also in den Cookie-Bannern, dass man sagt, ihr habt drei Möglichkeiten, entweder ihr stimmt zu, ihr bezahlt eine gewisse Summe monatlich dafür, dass ihr ein werbefreies Angebot bekommt, oder ihr entscheidet euch, die Seite zu verlassen. Und das nur kurz zur Erklärung.
Genau, dankeschön. Wo ja im Prinzip grundlegend der Grundgedanke dahinter liegt, dass entweder Inhalte eben über Werbung finanziert werden oder über Geld, über pekuniäre Mittel, und dass dem Nutzer eben über dieses Modell sehr transparent aufgezeigt wird. Und da ist eben die Frage, da fehlt mir die Fantasie, warum so ein transparentes Modell nicht zulässig sein sollte. Aber da schweifen wir ja vom Thema ab.
Ja, gar nicht so sehr, weil das ja schon auch letztendlich auch zur Profilbildung führt und in dem Bereich denke ich auch, ist von daher finde ich jetzt nicht völlig abwegig. David, sagtest, du siehst durchaus noch ein paar Möglichkeiten für eine Zweckänderung in diesem Bereich.
Ja, also im Generellen würde ich eben grundsätzlich nie die Position einnehmen, dass Zweckänderungen per se verboten sind. Ja, es wurde bei der Entstehungsgeschichte viel darüber debattiert bei der DSGVO, aber es gibt nun mal ja explizit Artikel, die sich mit der Zweckänderung und mit Kriterien, an denen man abwägen kann, ob der neue Zweck kompatibel ist, auseinandersetzen. Und von dem her würde ich auch hier sagen, es kommt auf den Einzelfall an. Also ich kann mal ein Beispiel nochmal geben, was auch so ein bisschen dann auf das Profiling abzielt. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt diese Kündigerwahrscheinlichkeit, also rein berechnet auf Basis von Vertragsdaten, die ich habe, durchaus nach einer sauberen Abwägung des Berechtes als ein Zweck angesehen werden kann, wo entweder der kompatibel ist oder ich eben das berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage heranziehen kann, halte ich zum Beispiel für möglich. In dem Moment, wie bei dem Bankbeispiel, wenn eben noch aus Drittquellen angereichert wird, wäre ich da durchaus viel, viel kritischer. In der Praxis. Häufig, das hatte ich ja gerade gesagt, ist die meiste Zweckänderung, die mir so in der Praxis begegnet, dass eben bestehende Daten oder Daten aus verschiedenen Quellen für Profiling-Zwecke verwendet werden. Da ist vielleicht auch nochmal wichtig, das Thema Profilbildung und Profiling voneinander zu trennen. Das eine ist ja, wenn ich ein Profil über einen Nutzer habe, weil ich möglicherweise einen Vertrag habe, ein Opt-in von ihm für Werbung, all das speichere ich an einem zentralen Ort und habe ein Profil. Profiling meint ja was anderes. Profiling meint ja, dass ich diese Daten dazu verwende, beispielsweise vorherzusagen oder zu analysieren, wie der sich in der Zukunft verhält, vielleicht auf bisherigen Kaufentscheidungen oder Nutzungsverhalten. Also da finde ich auch nochmal wichtig, das Profil als solches von dem Profiling als Verarbeitung zu trennen, weil die DSGVO sich ja auch explizit in Artikel 22 mit diesem Profilingsverarbeitung beschäftigt.
Können wir Artikel 22 nochmal kurz nennen oder zitieren oder wie auch immer? Jörg, hast du die DSGVO gerade da? Oder David weiß es auswendig, was drin steht? Nur, dass wir wissen, wovon wir sprechen.
Ich kann es sehr gern zusammenfassen. Also definiert ist Profiling in Artikel 4, das meint jede automatische Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die darauf abzielt, ein Verhalten beispielsweise zu bewerten oder eben für die Zukunft vorherzusagen. Das kann sein, Basis, Nutzungsverhalten, Interessen, wirtschaftliche Lage, also das klassische Thema Scoring. Bei Auskunftsdateien, Bonität fällt beispielsweise um das Profiling. Und dieser Artikel 22, der ist auch ein Artikel, der aus meiner Sicht in der Praxis noch viel zu wenig Beachtung findet und auch im Diskurs und der Auseinandersetzung rechtswissenschaftlich, der definiert, wann Profiling per se verboten ist. Also es kann sein, dass wenn so ein Profiling vorliegt und die Überlegung oder die Analyse von Stammdaten, wann jemand kündigt, beispielsweise wäre ganz klassisch ein Profiling, weil ich ja was vorhersage. Und dort ist eben in diesem Artikel 22 geregelt, wann etwas als verbotenes Profiling einzustufen ist. Und das hat so drei Tatbestandsmerkmale. Einerseits muss es komplett automatisiert sein. Also es darf kein Mensch wirklich substanziell in den Prozess mit eingebunden sein. Es muss, der Betroffene muss unterworfen werden. Hört sich auch böse an, bedeutet aber einfach nur, der hat kein Mitspracherecht, ob findet oder nicht. Und es muss am Ende eine rechtliche Wirkung oder ähnliche Beeinträchtigung entfalten. Also klassisches Beispiel, individuelle Preiserhöhung. Also ich speise meine Bestandsdaten in einen Algorithmus ein, lasse einen Algorithmus, künstliche Intelligenz, meine Bestandsdaten durcharbeiten und anhand von gewissen Kriterien mir die Preissensibilität auswerten. Also Holger ist vielleicht preissensitiver, wenn da sich das Abo um 1 Euro erhöht, kündigt er, bei David kann man vielleicht um 2 erhöhen beispielsweise. Und ich würde dann auf Basis dieses Profilings die Preise individuell erhöhen. Das wäre beispielsweise, ohne dass ich die Einwilligung vom Nutzer habe, ein verbotenes Profiling nach Artikel 22. Hoffentlich nicht zu viel. Wir können es ja gerne aufsplitten.
Also wir hatten ja schon mal hier über die vollautomatisierte Verarbeitung von Artikel 22 gesprochen, damals mit Peter Hense hier im Podcast. Und wir sind ja damals auch ein bisschen übereingekommen, dass man dem Unternehmen im Zweifel wahrscheinlich ganz schwer nachweisen können wird, dass da kein Mensch beteiligt war, weil die Unternehmen sich im Zweifel immer damit rausreden. Irgendwo im Prozess ist dann schon noch irgendwie ein Mensch beteiligt und kontrolliert den Prozess und dann greift der Artikel nicht. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also verboten ist es ja immer, wenn diese drei Tatbestandsmerkmale automatisch, also kein Mensch greift ein, unterworfen sein, der Betroffene hat keine Wahl, weiß es vielleicht gar nicht und es hat eine erhebliche Wirkung oder vertragliche Auswirkung oder Beeinträchtigung, wenn die drei zusammenkommen. Das heißt, man kann jetzt versuchen, aus diesem verbotenen Profiling rauszukommen, entweder indem man nachweisen kann, dass wirklich eine Person substanziell die Entscheidung trifft, oder man könnte aber auch rauskommen, indem man eben wieder den Kunden beispielsweise einbindet. Also wieder das Beispiel mit der Autoversicherung. Wenn ich das einfach mache und individuell Preise erhöhe und senk, ohne dass der Kunde das weiß, dann ist es sicherlich eher ein verbotenes Profiling. Wenn ich aber vielleicht auch einen Vertrag anbiete, der dynamische Preise beinhaltet, wo ich mir möglicherweise im Rahmen des Vertrages auch die Einwilligung einhole, kann das wieder durchaus zwar Profiling sein, aber eben ein erlaubtes Profiling.
Also da würde ich jetzt mal aus meiner moralischen Konsumentensicht sagen, das ist genau wie vorhin bei den Deutschlandcards und bei den Rabattsystemen und so, finde ich das dann wieder absolut in Ordnung. Also es gibt ja in Deutschland, glaube ich, mittlerweile auch solche Tarife, wo du dir so eine Box ins Auto packst und wo dein Fahrverhalten irgendwie analysiert wird und dann passen sich die Preise dynamisch an, beziehungsweise in bestimmten Stufen oder so. Und wer sich da auf sowas einlässt, wer seiner Versicherung freiwillig seine Fahrdaten geben möchte und will ich da ein, da habe ich überhaupt kein Problem mit, dann soll das gerne machen. Ich würde es nicht tun, aber wenn die Leute vor die Entscheidung gestellt werden, finde ich es okay.
Ja, da passiert ja auch gerade ganz viel, ne? Wir haben es im letzten Gespräch so ein bisschen mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten so ein bisschen angesprochen, dass da gerade auch ein Markt geschaffen werden soll für solche Daten, ne? Dass man die weiterverkaufen können soll. Und das muss dann natürlich dafür auch zulässig sein, das ist auch klar. Aber auch da passiert gerade ganz viel. Ich würde gerne mal so ein paar praktische Beispiele machen, wie wir da in der Praxis so ein bisschen mit zurande kommen. Das erste Beispiel wäre das, was alle ab mittelgroßen Unternehmen blüht. Sie brauchen ab einer bestimmten Größe ein Customer Relay Management, also ein CRM, also eine zentrale Datenbank, wo die Nutzerinformationen gespeichert sind. Das haben wir vor langer Zeit mal bei Heise eingeführt, da war ich aber auch schon dran beteiligt und das war und ist bis heute ein absoluter Albtraum, alle Daten aus dem Unternehmen zusammenzubekommen und wieder die Excel-Vorratshaltung einzelner Abteilungen. Und ja, wir wollen auch deine Daten, weil das ist viel sicherer und viel sinnvoller, die an einem Ort zusammenzutragen. Auch übrigens für Auskunftsansprüche. Also es gibt nichts Furchtbareres, als wenn man dann für so einen Auskunftsanspruch bekommt nach DSGVO und dann durch die einzelnen Abteilungen ziehen muss. Habt ihr vielleicht von dem XY hier auch noch irgendwelche Daten oder gibt es noch irgendeine Datenbank, wo die stehen könnten? Aus dem Blickpunkt sind CRM schon zwingend notwendig. Aber David, was darf ich denn mit so einem CRM? Also ich denke, es spricht erstmal nichts dagegen, Stammdaten zusammenzutragen.
Absolut. Die unbeliebte Antwort ist sicherlich, es kommt drauf an, aber wir
Die
versuchen es
Antwort ist leider nur
nicht
juristisch
selten.
vorbehalten. Das tut mir leid, die kannst du nicht verwenden.
Das ist Auslegungssache.
Also, jetzt habt ihr mich ganz rausgebracht. Nein, Spaß beiseite. Also absolut im CRM-System definitiv. Ich darf da natürlich die Kundendaten, die ich im Rahmen der Vertragsbeziehung erhoben habe, zum Beispiel ein Abonnement, darf ich dort natürlich speichern und verarbeiten, solange wie der Zweck eben vorhanden ist. Das heißt, solange die Vertragsbeziehung besteht, ab dann müsste ich mir anschauen, wann Löschfristen oder Aufbewahrungsfristen greifen und wie die sind. Aber grundsätzlich zuerst mal ja, ich darf Kundendaten, die ich im Rahmen des Vertragsverhältnisses, vielleicht auch im Rahmen einer Einwilligung für Werbemaßnahmen erhalten habe, dort speichern und zentral verarbeiten.
Gut, das ist der erste Punkt. So, dann habe ich da meinen Eintrag zu Person X. Wie sieht es mit dem Zusammenführen aus? Dann habe ich natürlich andere Informationen aus dem Unternehmen. Sagen wir mal, es gibt verschiedene Töpfe, um jetzt beim Heise-Beispiel zu bleiben. Der hat ein Abo, der hat aber auch einen Foren-Account. Der hat auch mal ein Webinar gebucht, was jetzt dann wieder über eine andere Abteilung laufen würde. Und der hat auch mal, was kann man bei uns noch machen, Holger, ein Buch gekauft, zum Beispiel im Heise Shop. So, die zusammenzufügen, denke ich, ist auch noch relativ unproblematisch, weil man das natürlich sowieso muss, letztendlich. Also schon um Aufbewahrungspflichten und Ähnlichem hinterherzukommen. Andere Ansichten?
Nein, unbenommen. Wenn eine juristische Entität, also eine Firma dahinter steht, ist es völlig legitim, diese Daten zentral in einem System zu speichern. Auch wenn sie von anderen oder zu anderen Zwecken erhoben wurden oder eben in verschiedenen Abteilungen. Solange die Firma gleich ist, ist es völlig legitim, das zu tun.
Weil die Firma dann der Verantwortliche ist, der sich nicht ändert.
Weil es dann eine verantwortliche Stelle ist, richtig, die auch ja dann genauso, wenn es um Datenpannen geht, wenn es um Betroffenenrechte geht, zentral der Ansprechpartner ist. Und in der Tat zeigt sich eben in der Praxis häufig, dass ein gut gepflegtes Profil auch gerade die Betroffenenrechte dann umzusetzen, sehr erleichtert im Sinne des Betroffenen, der Aufsichtsbehörden und des jeweiligen Unternehmens.
Dann, Jörg, darf ich noch eine weitere Frage stellen, ganz kurz nur. Wir haben ja irgendwie drei Konstellationen. Also die zweite Konstellation will ich schon so sehen. Wir haben jetzt einen Verantwortlichen, also eine verantwortliche Stelle, das Unternehmen. Was ist aber, wenn wir einen Konzern haben, dass wenn wir viele verschiedene Unternehmen, Tochterunternehmen in einem Mutterkonzern haben, dürfen die Daten untereinander austauschen? Also ich nenne jetzt mal das Beispiel, weil es immer so schön plakativ ist. WhatsApp ist im Facebook-Konzern aufgegangen, gut, der jetzt Meta heißt. Es ist,
Nee,
nee,
nee, nee,
aber
nee, 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 das nicht. Nimm mal ein deutsches,
nehmen wir, das ist mir
Siemens
egal,
Konzern oder
dann nehmen
so.
wir einen deutschen Messenger-Anbieter, das ist mir ganz, wir können es auch sehr abstrakt machen, aber wir haben hier zwei Unternehmen, die über einen Konzern zusammengeschaltet werden quasi. Dürfen die dann fleißig untereinander austauschen oder müssen die sich dann neue Genehmigungen der Nutzer holen?
Das kommt auf die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit an, also in welchem Zusammenhang die da agieren. Also ich mache mal ein Beispiel. Grundsätzlich kennt die DSGVO den Konzern als solchen nicht, sondern schaut sich immer die jeweilige juristische Entität an. Also haben wir Tochterfirma A und Tochterfirma B, dürfen die Daten zuerst mal nicht einfach untereinander sharen oder geschweige denn in einem CRM zusammenführen. Ja? Sie dürfen natürlich möglicherweise ein drittes Tochterunternehmen haben, was es CRM bestellt, was den Support macht und da speichert jeder im gleichen CRM, aber Mandanten getrennt die Daten, gar kein Problem. Man kann auch darüber nachdenken, in dem Konzern Daten zusammenzuführen. Dann ist es aber sicherlich notwendig, über eine gemeinsame Verantwortlichkeit nachzudenken. Also das ist im Prinzip ein Konstrukt, ein Rechtskonstrukt, wo mehrere Firmen gemeinsam für eine Verarbeitung verantwortlich sind. Aber auch hier wieder komplex, weil man den Nutzer eben bei Erhebung der Daten darauf hinweisen muss und es nicht eben einfach nachträglich auf Basis von Bestandsdaten machen kann. Also die einfache Antwort, die simple ist, man kann über gemeinsame Datenerhaltungen nachdenken, aber da gibt es einige Dinge im Vorhinein zu berücksichtigen. Oder wie siehst du das, Jörg?
Ja, es gibt in Erwägungsgrund, ach, 37 ist es, glaube ich, das sogenannte kleine Konzernprivileg bei Unternehmensgruppen. Da gibt es schon eine etwas vereinfachte Geschichte, aber grundsätzlich ist es natürlich völlig richtig, David. Es sind halt unterschiedliche Unternehmen, auch wenn sie irgendwie formal zusammenhängen. Man kann das alles so gestalten mit Auftragsverarbeitungsverträgen, dass das gut funktioniert. Aber das Beispiel, was ich am Anfang kurz genannt hatte mit den 8.000 Euro Schadensersatz/Schmerzensgeld, war tatsächlich so ein Fall, wo Daten innerhalb eines Konzernes weitergegeben wurden und da wollten die wollten, ich habe das heute Morgen noch mal kurz gelesen, die wollten Gehaltsauswertungen machen und schauen, wenn ich das richtig verstanden habe, wie die Gehälter in den unterschiedlichen Unternehmensteilen sind oder Konzernteilen sind und da hat das Gericht tatsächlich gesagt, nee, hier gibt es keinen angemessene Rechtsgrundlage, um die Daten aus dem Unternehmen in den Konzern zu exportieren. Und das tat dann auch ziemlich weh mit 8.000 Euro.
Aber das ist ja ein wunderschönes Beispiel, weil A zeigt, dass das kleine Konzernprivileg für Verwaltungszwecke herangezogen werden kann und eben nicht um einfach Kundendaten zu sharen gegenseitig. Andererseits ist das Beispiel ja auch wieder schön, um aufzuzeigen, dass es unnötig war, sich dieses Bußgeld einzufangen, in Anführungszeichen, auf Basis deiner Erzählung, weil ich hätte ja auch die Gehälter der einzelnen Mitarbeiter in den Abteilungen pseudonymisieren können. Ich hätte es so machen können, dass nur die jeweilige Personalabteilung es zurückführen kann. Dann findet die DSGVO noch Anwendung, aber sicherlich wäre dann ein Abgleich und eine Statistik möglich gewesen. Also das zeigt ja auch wieder leider nicht die Möglichkeiten der DSGVO ausgenutzt, die es da gibt.
Ja, und vor allen Dingen nicht die Möglichkeiten von Privacy by Design ausgenutzt, ne? Also ich bin ja nach wie
Absolut.
vor, ich denke, das wird nicht nur mir so gehen, großer Privacy by Design Fan und viel meiner Arbeit besteht darin, irgendwelche technischen Lösungen zu finden, um Datenschutz lebbar zu machen. Und das funktioniert eigentlich in vielen Bereichen auch ganz gut. Und hier hätte man es wirklich leicht machen können. Es ist einfach unnötig, die mit den Namen zu übermitteln.
Also Es hat natürlich auch ein bisschen Hintergrund, warum ich das jetzt vorhin so gefragt habe. Also das wieder aus meiner journalistischen Sicht, die Beobachtung ist, große Konzerne schlucken kleinere Unternehmen oft nicht aus irgendwelchen materiellen Gründen oder so, also nicht, weil sie sich davon irgendwie direkten Profit versprechen, sondern weil sie entweder an die Kundendaten kommen wollen, an die Profile kommen wollen, weil sie die Kunden für sich gewinnen wollen und die Kundendaten auch neuen Zwecken zuführen wollen. Also gut, ich habe jetzt vorhin Facebook genannt, das wolltest du nicht, Jörg, aber ich beobachte halt solche Merger ständig, ne? Also Google hat gerade Fitbit gekauft, also gut, ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her, das ist ein Beispiel, ne? Jetzt ist es gerade ganz aktuell, Amazon will iRobot kaufen, Roomba für 1,7 Milliarden. Also da ist die große Frage, die Presse streitet sich gerade, geht es jetzt wirklich darum, dass die unbedingt Staubsaugerroboter in ihrem Portfolio haben wollen? Oder geht es vielleicht doch eher darum, dass sie interessiert sind an den ganzen Daten, die diese Staubsauger aus den Wohnungen sammeln, nämlich komplette Wohnungsprofile und Grundrisse, weil das ist natürlich ein echter Datenmehrwert für Amazon, aber hat natürlich nichts mehr mit dem ursprünglichen Zweck zu tun, weshalb ich meinen Roomba mal gekauft habe, nämlich dass der sich merkt, wie meine Wohnung aussieht und die Hindernisse umfahren kann. Mhm. Also das ist der Grund, warum ich gefragt habe. Ich weiß, dass wir das hier jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können. Ne?
Nee, das ist
schon allein, weil wir hier wahrscheinlich nicht im Bereich der DSGVO sind, ne? Weil das amerikanische Konzerne sind. Trotzdem.
Genau, aber wir wissen auch alle, dass irgendwie die Informationen von WhatsApp und von Facebook niemals zusammengeführt worden sind und wir uns absolut darauf verlassen können, dass sowas nicht vorkommt. Aber David, Stichwort hier Unternehmenskauf, it's complicated, würde ich sagen.
Ja, unbenommen. Also das Thema Datenschutz nimmt bei dem ganzen Thema Due Diligence, also bei der Prüfung insbesondere von Käuferseite, wenn er zum Beispiel datengetriebene Startups oder größere Unternehmen kauft, immer mehr zu, weil eben da auch hohe versteckte Risiken und Bußgeldszenarien, die es eben gilt einzukalkulieren, zu berücksichtigen gilt. Also gerade wenn ich mir ein Geschäftsmodell kaufe, ein digitales, und dann in einem Monat feststelle, dass ich das vielleicht gar nicht DSGVO-konform betreiben darf, Riesenproblem. Auf die Frage von Holger im Generellen zu sagen, ja, es ist sicherlich fragwürdig oder zu prüfen. Dafür gibt es ja auch ganz diverse Behörden aus einer ganz anderen Richtung, seien es Kartellbehörden oder dergleichen, die sich solche Käufe von solchen Großunternehmen angucken. Aus Datenschutzsicht ist es zuerst mal per se, wenn die DSGVO eingehalten wird, klar. Es ist egal, wenn der Gesellschafter einer Firma wechselt. Also wenn es die Roomba GmbH als Beispiel jetzt gekauft wird und der Gesellschafter wechselt, aber diese Firma bestehen bleibt, nicht umgewollt, nicht umgewandelt wird, nicht verschmolzen wird, dann ist ja die verantwortliche Stelle identisch. Das würde jetzt nicht erlauben, dass Amazon mit Roomba einfach die Daten matcht. Alleinig, weil es schon unterschiedliche Unternehmen sind aus Sicht des Datenschutzes, auch wenn die Gesellschaftsstrukturen sich dann verändern und ein Gesellschafter dahinter steht. Dann kommt die Zweckbindung dazu, über die wir viel diskutiert haben. Also die Hürden eines einfach, wir schmeißen alle Daten in den Topf und freuen uns, das ist de facto nicht gegeben. Und das Gute ist ja auch bei den amerikanischen Unternehmen, auch wenn die nicht ihren Hauptsitz hier haben, dass in dem Moment, wo sie eben Daten von EU-Bürgern verarbeitet, war grundsätzlich die DSGVO gilt. Inwieweit die das so ernst nehmen wie Unternehmen, die hier, sage ich mal, im Zugriff der Behörden und Gerichte sitzen, sei dahingestellt. Aber grundsätzlich gilt ja auch für die DSGVO.
Ja, ich erinnere mich auch irgendwie dunkel, dass es auch höhere Bußgelder gab bei Unternehmen, die nach dem Kauf die Daten einfach zusammengeführt haben. Ne? Also das ist nicht völlig unmöglich, aber es ist ziemlich kompliziert und es ist nicht so, dass ich, wenn ich ein Unternehmen kaufe, einfach dann ganz fröhlich die Sachen bei mir aufnehmen kann und vielleicht auch nochmal zu völlig anderen Zwecken nutze. Aber das ist ein schönes Beispiel. Bleiben wir doch nochmal bei unserem CRM. So, wir haben jetzt irgendwie alle Daten aus unserem CRM aus dem Unternehmen gesammelt. Das sind keine Sachen aus dem Konzern dabei. Ja, man kann zwar auch gemeinsam ein CRM betreiben, muss dann aber die Daten strikt voneinander getrennt halten, wenn man das mit mehreren Unternehmen macht. Aber das ist jetzt auch nochmal ein Sonderfall. Aber wir haben jetzt alle Daten aus unserem Unternehmen gesammelt. So, jetzt kommt irgendein toller Berater zu mir und sagt, hey, 360-Grad Blick auf den Kunden, der heiße Scheiß gerade. Ich habe hier ganz viele tolle zusätzliche Informationen, die ich dir verkaufen könnte, damit du noch mehr über deinen Kunden weißt und ihm eine noch tolle Customer Journey übermitteln kannst. David, darf ich begeistert Ja schreien? Gib mir deine Daten. Jetzt sag nicht wieder, kommt drauf an.
Nee, das sage ich nicht. Also wie schon eingangs erwähnt, immer wenn es im Unternehmen bleibt, Wenn es noch mit dem ursprünglichen zu tun hat, sehe ich diverse Möglichkeiten, Dinge mit Daten zu tun und die auch ordnungsgemäß auch im Sinne des Kunden beispielsweise zu verarbeiten. In dem Moment, wo es natürlich um eine Anreicherung von Daten geht, wird es in der Tat tricky aus mehreren Gründen. Einerseits muss ich ja zuerst mal mir die Frage stellen, hat der Geschäftspartner oder der Berater, der auf mich dazukommt, hat der diese Daten für sich zuerst mal ordnungsgemäß erhoben? Das werde ich häufig nicht abschließend verifizieren können. Dann muss ich mich fragen, naja, jetzt übermittelt er die Daten an mich. Nur weil ich Kundendaten vielleicht habe von dem Kunden, wo der auch Daten hat, heißt es ja noch lange nicht, dass wir die Daten einfach freudig ohne Rechtsgrundlage untereinander scheren dürfen. Also eine sehr komplexe Frage. Ein Szenario, was ja häufig kommt, ist gerade vorhin angesprochen, Matching oder Abgleich mit Postadressen. Also nur mal ein Beispiel, ich möchte vielleicht Postwerbung in einem gewissen Postleitzahlengebiet machen, möchte aber natürlich nicht meine Bestandskunden da mit der Postwerbung anschreiben, sondern die, die noch nicht Kunde sind. Jetzt gibt es ja da durchaus die Möglichkeit, auch rechtskonform, dass ich meine Bestandsdaten mit den Daten der Post abgleiche. Das kann auch ohne die Einwilligung des Betroffenen stattfinden. Wenn ich zum Beispiel ein Intermediär, ein Data Clean Room dazwischen habe, der sowohl die Daten der Post als Beispiel bekommt, als auch von mir als Unternehmen abgeglichen wird, wo Überschneidungen sind und ich vielleicht lediglich die Information zurückbekomme, beziehungsweise die Post eher die Information bekommt, welche Häuser, welche Adressen nicht angeschrieben werden. Also was will ich sagen? Das reine Matching von Daten in Klartext, die Erweiterung durch Profile, wie es ja manchmal auch im Kontext des Facebook Pixels als Beispiel diskutiert wird, halte ich für durchaus kritisch ohne Einwilligung. Der reine Abgleich, wenn ein Intermediär ein Data Cleaning Room dazwischen geschalten ist, ist durchaus auch DSGVO-mäßig abbildbar.
Okay, was tatsächlich schwierig sein wird, ist mir massenhaft zusätzliche Informationen über Kunden dazu zu kaufen.
Absolut.
Eigentlich sehe ich dafür
Aber passiert das
regelmäßig
nicht
keinen
ständig?
Rechtsgrund, ohne, weiß ich nicht, also bei uns nicht.
Ich rede ja nicht von
Nennen wir
uns,
mal
aber
Beispiele.
ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also weiß ich auch nicht, weil das ja nur immer im Hintergrund passiert. Aber ich kann.
Also das Problem mit dem Dazukaufen von Daten, wenn du das ist, dass man es sehr schnell rausfindet. Weil du natürlich das dann auch angeben musst, also es sei denn, du lügst, aber das unterstelle ich jetzt mal den meisten Unternehmen nicht, wenn eine Datenschutzauskunft kommt. Und dann wirst du dich sehr schnell fragen, wie zum Beispiel wissen die, wie zum Teufel wissen die das jetzt über mich, dass ich auch gerne Rotwein trinke oder irgendwas, ne? Und das ist ein ziemlich großes Risiko dabei. Und bei denen, wir haben ja mal eine richtig viele Eigenauskünfte gemacht, können wir vielleicht nochmal machen, fand ich eigentlich ganz, ganz spannend. Und dann hat es auch CT-Artikel draus gemacht. Da hatte ich jetzt keinen Anlass dran zu denken, dass da irgendwelche Sachen noch dazu gekauft wurden. Kennst du Fälle, David? Praxisrelevante?
Ja, ich habe gerade noch mal überlegt, ein Fall, den es natürlich durchaus gibt und auch rechtskonform abbildbar ist. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Radiosender macht ein Gewinnspiel mit einem Geschäftspartner, mit einem Autohaus. Die verlosen Auto und holen im Rahmen des Gewinnspiels eine Werbeeinwilligung ein. Da kann es natürlich sein, dass der Radiosender eben die Werbeeinwilligung für sich und auch für das Autohaus in einem Einwilligungssachverhalt, was nach meinem Kenntnisstand, auch wenn ich kein Volljurist bin und das hier keine Rechtsberatung ist, nach Rechtsprechung möglich ist, das für zwei Firmen in einen Einwilligungssachverhalt eine Einwilligung eingeholt wird. Und dann ist es natürlich völlig in Ordnung, dass der Radiosender diese Daten, also diese Werbeeinwilligungen, die zugehörigen Daten an das Autohaus weitergibt und auch das Autohaus damit arbeitet. Aber dann war es eben im Einwilligungssachverhalt von vornherein berücksichtigt. Also wenn man das bei der Erhebung schon mitdenkt, dass da mehrere gemeinsam Verantwortliche die Daten erheben oder eine Einwilligung für mehrere Verantwortliche eingeholt wird, ist das absolut gangbar. Häufig aber eben schwierig, weil ja noch zu Beginn der Erhebung nicht klar ist, dass vielleicht ich die zu irgendeinem Zeitpunkt mal weiterverkaufen möchte. Also gerade dieses ganze Kaufthema rund um Daten ist sicherlich sehr kritisch zu sehen, weil es eben auch einfach mit vielen, möglicherweise auch zu Recht, Vorbehalten behaftet ist.
Aber Holger, du hast insofern recht. Also gefühlsmäßig würde es sich für mich jetzt auch eher so anfühlen, dass das gang und gäbe ist. Vielleicht bin ich da einfach auch zu sehr auf der guten Seite des Datenschutzes. Gibt es bestimmt auch eine bösere Seite, aber andererseits glaube ich so diese ganz großen Datenquellen, die es ja so vor 5, 10 Jahren noch gab, ne, diese ganzen Leak-Daten, die damals auch angeboten wurden, auch im großen Stil angeboten wurden. da sehe ich jetzt eher keinen Markt mehr, den es da gibt. Da würde wahrscheinlich auch ziemlich schnell irgendjemand dazwischen hauen. Also von daher, klar, man erzählt sich das über einzelne Unternehmen, so aus der Modebranche, so zum Beispiel, dass es da so Anbieter gibt, die extrem viel zusammentragen, auch Sachen, die sie nicht sammeln dürfen. Aber also Beispiele kenne ich dafür jetzt nicht, wo es mal rausgekommen wäre.
Vielleicht ist da auch nochmal wichtig, grundsätzlich zu sagen, also ich hatte es ja gerade angesprochen, mal den Drittstaatentransfer, die Problematik mal kurz ausgeblendet. Aber es ist ja auch durchaus möglich, auf Basis der Einwilligung Daten anzureichern. Also ich denke jetzt daran, dass ich als Webseitenverantwortlicher ein Facebook Pixel bei mir einbinde. Also das ist im Prinzip ein Skript von Facebook. Ich hole bei meinem Nutzer auf der Webseite eine Einwilligung ein und der willigt eben ein, dass Facebook und ich seine Daten verarbeiten und mit seinem Facebook-Profil anreichern, damit ich dann als Webseitenbetreiber auch in Facebook gezielt Werbung machen kann. Grundsätzlich ist das so eine Vorgehensweise dann legitim, wenn ich den Nutzer transparent informiere, wenn ich in der gemeinsamen Verantwortlichkeit mit Facebook bin, also dass der Nutzer sich sowohl an mich als auch an Facebook wenden kann, um seine betroffenen Rechte beispielsweise geltend zu machen und ich die Einwilligung habe, dann ist es durchaus möglich. In dem genannten Beispiel jedoch kritisch, weil ich eben die Komplexität des Drittstaatentransfers habe, weil ich eben keinen Vertrag zur gemeinsamen Verantwortlichkeit mit Facebook abschließen kann, weil ich eben nicht abschließend weiß als Website-Betreiber, was Facebook mit den Daten macht. Bedeutet, einfach um an dem Beispiel aufzuzeigen, kein gutes schlechtes Beispiel zu zeigen, dass es geht. Aber ja, es zeigt aber doch durchaus, es ist möglich, das rechtskonform zu machen. Häufig scheitert es dann aber doch an Randthemen wie ein Drittstaatentransfer oder wie Verantwortliche, die dann eben nicht solch einen Vertrag mit mir abschließen.
Ja, aber das zeigt ja auch ein bisschen das Problem von Theorie und Praxis, finde ich. Weil wer sind denn die großen Treiber im Werbemarkt? Wir reden jetzt hier die ganze Zeit vom Online-Werbemarkt und die großen Treiber sitzen hier alle nicht hier, sondern die sitzen jenseits des Atlantiks, ne? Also sprich Google und Facebook insbesondere, die einem auch helfen, zielgerichtet auf der eigenen Website werben zu können und damit Geld zu verdienen. Ne? Das sind ja keine deutschen Anbieter, sondern eben welche, die außerhalb des Wirkungskreises der DSGVO sind. Ich meine, bei Google ist es auch nicht anders. Google gibt sich im Moment ziemlich viel Mühe, sich neue Modelle auszudenken, womit man zumindest nicht mehr komplett profiliert und personalisiert, sondern Kohorten bildet und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Aber da schweifen wir jetzt, denke ich, ein bisschen ab. Nur, ich finde halt, das geht ein bisschen, diese ganzen Überlegungen, für mich geht das immer so ein bisschen an der Praxis vorbei, weil, also, wenn man guckt, was Google und Facebook in der Praxis machen. Also bei Facebook zum Beispiel, darüber hatte ich mal berichtet, Facebook reichert ja die Daten, die sie sowieso schon kriegen, von mir, als Webseitenbetreiber, die sie selber als einsammeln, die reichern ja sogar nochmal zusätzlich an. Also die kaufen von amerikanischen Data-Brokern sogar noch Daten zu, damit die Profile noch besser werden, eben damit sie noch mehr Geld generieren können mit zielgerichteter Werbung, um die Nutzer besser zu kennen. Und dagegen können wir hier in Deutschland eigentlich überhaupt nichts tun.
Ich denke, da ist auch einfach nochmal zwei Punkte wichtig. Vielleicht der eine, dass wir alle hoffen, dass bald ein Nachfolgeabkommen zum Privacy Shield Anfang nächsten Jahres kommt, was auch die Kritik EuGH so umsetzt, war ja die letzte Folge von euch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Hamburg ja äußerst interessant, wie er den Drittstaatentransfer einschätzt. Und der andere Punkt ist, ich denke, es wird auch immer wichtiger und es zeigt sich ja auch, das Vertrauen zwischen mir als Unternehmen und Nutzer eben nicht zu verspielen. Und da zeigt sich halt, dass Datenschutz schnell dazu führen kann, dass ein Vertrauensverlust stattfindet. Also ich denke, diese 1:1 Beziehung First Party jetzt im Bereich des Internets, im Bereich der Werbung, Datenverarbeitung, ich denke, das wird immer wichtiger werden, eben mit seinen Daten so umzugehen, dass die auch bei mir im Unternehmen bleiben oder eben nur unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen rechtskonform an andere Unternehmen weitergegeben werden und eben immer nur dann, wenn es auch vom Nutzer gewünscht ist oder er eben darüber transparent zu Beginn informiert wurde.
Ja, das ist doch eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. So, ne? Dann können wir so ein bisschen auch das Ergebnis des Gesprächs zusammenfassen. Profilbildung schwierig und wenn ja, dann eigentlich nur mit eigenen Daten zulässig. Da muss ich dann schauen, insbesondere wie sieht es mit der Zweckbindung aus, passt das einigermaßen, sonst muss ich vielleicht, wenn es klappt, mir überlegen, ob ich da nochmal zusätzliche andere Rechtsgrundlagen mir einhole, insbesondere eben eine Einwilligung. Allgemein für schwierig, aber nicht völlig ausgeschlossen erachten wir das Zusammenführen dieser Daten mit externen Daten. Das geht natürlich auch über eine Einwilligung, aber auch das ist sehr kompliziert im Einzelfall. Und da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Was man, glaube ich, überhaupt nicht machen darf, um nochmal ein besonders schlimmes Beispiel hier zum Abschluss zu nehmen, ist so eine großartige Idee haben wie TikTok, die dann ja irgendwann mal einfach beschlossen haben, dass sie ihre gesamte Werbung einfach als berechtigtes Interesse definieren und einfach jede Daten frei verarbeiten, weil es deren berechtigtes Interesse. Aber da sind sie, wenn ich das richtig beobachtet habe, glaube ich, auf so viel Widerstand gestoßen, dass sie dann mit der Idee weitergemacht haben.
Also nicht nur die Werbung, also sie haben halt, sie haben es für ein berechtigtes Interesse gehalten nach DSGVO, Nutzerverhalten auf der Plattform zu verfolgen und daraus Schlüsse zu ziehen, also ein Profiling zu machen, so wie David das vorhin gesagt hat, und damit zielgerichtete Werbung zu machen. Ne? Also ein Tracking. Und dann haben sie auch noch gesagt, sie machen das aber dann nur bei über 18-Jährigen, was in der App mit Sicherheit sehr schwer zu kontrollieren sein wird. Übrigens, Jörg, wieder mal irische Datenschutzbehörde, das ist im Moment Facebook. TikTok hat das tatsächlich freiwillig ausgesetzt, weil auch TikTok natürlich in Irland sitzt.
Nein.
Mit dem europäischen Hauptsitz. Really? Und tatsächlich die irische Datenschutzbehörde gesagt hat, das wollen wir mal genauer überprüfen und wollen uns mal angucken, ob da ein berechtigtes Interesse existieren könnte. Und solange lasst ihr das bitte. Und damit hat sich wohl TikTok einverstanden erklärt. Und bei TikTok kommt übrigens auch noch dazu, das ist ja das, was das Ganze noch ein bisschen spookier macht, dass TikTok zwar erstmal seine Server, die relevant sind, für den Zweck, fürs Profiling in den USA betreibt, aber es ist ja mittlerweile klar, dass auch die chinesische Konzernzentrale von TikTok Zugriff wiederum auf die Daten in den USA hat. Das heißt, dieses Profiling und die Profilierung und die Profile der Kunden von TikTok gehen nicht nur jenseits des Atlantiks in die eine Richtung, sondern wahrscheinlich auch jenseits des Atlantiks in die andere Richtung, nämlich nach China. Und da kommt dann wieder so eine neue politische Komponente mit rein, die auch in der Diskussion eine Rolle spielt, denke ich.
Also ich kann berichten, dass wir da in der Anwaltskanzlei eine ganze Menge Anfragen zu haben von seriösen Unternehmen, die halt fragen, können wir TikTok-Werbung machen zum Beispiel? Die völlig erstaunt sind, wenn man sagt, nee, auf gar keinen Fall. Also vergesst das, denkt nicht mal dran. Und dann natürlich das obligatorische Argument kommt. Die anderen machen das aber auch alle.
Ja, weil die Plattform der
Wahl. Ja, natürlich. Ja, genau. Und was halt wieder zu dem Punkt kommt, wo ich mich dann frage, hey, Aufsichtsbehörden, wollt ihr das auch wieder 3 Jahre lang verschlafen, bis es so weit eingeführt ist, dass es jeder hat und man da nicht mehr rankommt? Also auch da würde ich mir mal ein bisschen mehr Puls der Zeit wünschen, weil da gibt's ja überhaupt noch nichts.
Also Jörg, ich muss dir leider sagen, wir beide sind Boomer und die 3 Jahre sind längst vorbei und sie haben es verschlafen, weil viel weiter als du vielleicht mitbekommen.
Nee, dass sich von der Verbreitung her schon so weit ist, aber ich denke nicht, dass es schon bei wahnsinnig vielen Firmen angekommen ist, das meine ich damit. Die Firmen gehen jetzt alle, so solide Mittelständler, überlegen sich jetzt alle, ob sie auch zu TikTok müssen und denen wird von der Werbeabteilung gesagt, ja, müsst ihr unbedingt. Und dann ist der große Streit mit den Datenschützern. Aber gut, das ist so ein anderes Thema. Und soll dann, naja, es passt hier schon ein bisschen rein, es ist aber trotzdem ein anderes Thema, soll ein anderes Mal gespielt werden. Ich glaube, wir sind durch. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank an dich, David, dass du da warst und uns ein bisschen aus deiner Arbeit berichtet hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht können wir uns nochmal treffen, weil wir beide sind ja Boomer, aber du bist ja noch wesentlich jünger. Vielleicht kannst du uns da nochmal...
Ja, erzähl uns mal von deinen Erlebnissen bei TikTok.
Spannend im Datenschutz, es bleibt spannend. Vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, David, auch an dich und für deine Zeit. Und ja, da mache ich jetzt noch, was Jörg und in so vielen Podcasts Housekeeping genannt wird, und weise nochmal auf unsere Kontaktmöglichkeiten hin. Schreibt uns gerne an auslegungssache@ct.de, besucht uns und besucht jede Folge von uns einzeln im jeweiligen Forum unter ct.de/auslegungssache. Dort kann man die Folgen nachhören, aber natürlich findet ihr sie auch über iTunes, über alle anderen Podcast-Plattformen, auf Spotify. Und jetzt mache ich es mal wieder, Jörg. Lasst uns mal wieder eine Bewertung bei iTunes da, gibt uns
das habe ich noch nie gesagt.
Dann werden wir besser gefunden. Nein, ich sage das ja jetzt schon nicht mehr jedes Mal, sondern nur noch jedes fünfte Mal. Okay. Weil ich finde es ja, weil ich höre selber viel Podcasts und finde es manchmal ein bisschen penetrant. Aber jetzt habe ich es mal wieder gesagt.
Das stimmt. Fein. Wir evaluieren derweil mal, ob wir demnächst auch über TikTok laufen. Und
Jörg, Das machen wir. Wir machen diesen genau. Account.
Also die Marketingabteilung bei Heise findet das bestimmt sehr großartig. wir machen keine Sommerpause. In voraussichtlich 14 Tagen geht's weiter. Und gibt uns Feedback. Also wir haben das letzte Mal ein bisschen Feedback bekommen, dass wir zu industriefreundlich wären. Da haben sich einige vielleicht nicht ganz unrecht darüber aufgeregt, dass die Positionen sehr unausgewichen sind. David kommt jetzt, glaube ich, auch eher so, ohne ihm das in irgendeiner Form vorzuwerfen. Ich ja auch so aus diesem beratenden Schiene. Wir hatten aber ja auch schon viele andere, also Datenschutzbeauftragte, wir hatten Verbraucherschützer, also wir bemühen uns das schon so halbwegs ausgeglichen zu machen. Und ansonsten dürft ihr uns auch gerne Leute vorschlagen, von denen ihr denkt, dass sie interessante Gäste sein können.
Gut, in diesem Sinne.
In diesem Sinne verbleiben wir.
Schließen wir diesen Podcast mit den Worten:
Schützt eure Daten. Tschüss, schönen Sommer.